Die Bundestagswahl steht kurz bevor. Wissen Sie eigentlich schon, wen Sie wählen? Wenn nicht, kein Problem, wir stellen Ihnen die Direktkandidaten vor. Mein Name ist Matthias Marx und an meiner grünen Seite hat Platz genommen Ingo Götze. Er will das Direktmandat im Wahlkreis Anhalt für die Grünen holen. Schönen guten Tag, Herr Götze.
Schönen guten Tag, Herr Marx.
Was machen Sie denn, wenn Sie keine Politik machen?
Wenn ich keine Politik mache, bin ich Dozent bei einem großen Bildungsunternehmen in Halle, was mehrere Standorte in ganz Sachsen-Anhalt hat.
Was hat Sie denn in die Politik verschlagen?
Mich in die Politik verschlagen? Ja, da muss ich ein bisschen länger ausholen. Ich habe da, wo ich wohnte, festgestellt, dass da eine ganze Menge passiert ist im Stadtrat. Und ich habe mich dann versucht, da zu engagieren, ein paar Missstände aufzuzeigen, die mir immer sehr wehgetan haben, dass da zum Beispiel Gebühren erhoben worden sind für Abwasser und Wasser. Und kein Mensch konnte einem erklären, woraus sich denn diese Gebühren erstellen. Und da bin ich dann zum Gemeinderat mitgegangen, habe mir das angeguckt, habe dann auch immer mal kritische Fragen gestellt und habe festgestellt, dass man da immer sehr geblockt wird. Und dann habe ich mir überlegt, was kannst du machen, damit du da ein bisschen mehr Kraft hintersetzen kannst. Und dann habe ich überlegt, welche Partei entspricht ungefähr deinem Profil, was möchtest du in dem Leben erreichen? Und da ich sehr naturverbunden bin, war natürlich der Schritt zum Grünen relativ nah. Muss ich auch so sagen, weil Natur, Tiere, das ist schon das, was mich immer interessiert hat. Ich habe selber Katzen zu Hause, wir haben selber Hunde zu Hause. Und das hat mich schon immer weitergebracht, dann darüber nachzudenken, wie denn die Natur in 100 Jahren aussehen soll auf dieser Erde. Und das hat mich einfach in die Politik getrieben, wo ich dann gedacht habe, wenn man Leute hinter sich stehen hat, die die gleichen Interessen hat, dann kann man auch solche Problematiken wie in dem Gemeinderat natürlich auch viel deutlicher sagen. Da ist man also nicht eine Einzelperson.
Dann gibt es ja bestimmt nicht nur Katzen und Hunde zu Hause. Was gibt es denn zu Hause noch? Wie sieht's aus, familiär?
Ja, also ich muss sagen, das ist gerade in der Umstrukturierung. Ich wohne jetzt in Zürbig. Das ist auch im Anhalt-Bitterfeld. Und ich habe jetzt eine Partnerin und ein 5-jähriges Mädchen. Wir sind sehr glücklich und ansonsten habe ich noch eine Tochter, die ist 20 Jahre alt. Ist natürlich ein ganz schöner Unterschied, die ich hier natürlich gerne grüße, weil sie da sicherlich zuhören wird heute. Ja, ansonsten, was gibt's privat zu sagen? Ich habe irgendwann Betriebswirtschaft studiert. Das ist also schon ein bisschen her, in Strenzfeld bei Bernburg und habe das auch erfolgreich abgeschlossen mit einem Diplom. Bin dann gleich danach ins Kalte geschmissen worden als stellvertretender Geschäftsführer von einem doch relativ großen Bauunternehmen mit 250 Angestellten, habe den Bereich Personal dort übernehmen müssen, weil der vorhergehende Chef ausgestiegen ist. Das ging dann alles kopfüber in diese ganze Geschichte hinein. Ich muss sagen, Learning by Doing war sicherlich an der Stelle auch angesagt.
Dann schauen wir mal, was Sie für Ziele und Absichten haben in den nächsten 4 Jahren. Sie als Betriebswirt, wie denken Sie denn über den Mindestlohn? Brauchen wir den?
Selbstverständlich brauchen wir den. Ich arbeite ja, wie gesagt, als Dozent bei einem Bildungsunternehmen, habe da natürlich auch mit den Leuten zu tun, die wieder auf den Arbeitsmarkt zurückströmen und sehe, was für Löhne teilweise gezahlt werden. Und wenn ich mir überlege, wenn ich 3 Euro die Stunde verdiene und das Ganze nicht mit Überstunden voll machen kann, da kann ich nicht von leben. Und was nützt mir ein Arbeitnehmer, der von dem, was er verdient, nicht leben kann? Das ist die Frage. Und natürlich brauchen wir dann einen Mindestlohn. 8,50 Euro, muss ich sagen, kann nur der Anfang sein, ganz logisch. Aber es wäre ein Zeichen.
Wo möchten Sie hin?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich möchte dahin, dass ich sagen kann, im Durchschnitt kann ich davon leben. Also von 8,50 Euro, das ist sehr knapp, muss ich auch sagen, aber es wäre ein Anfang.
Was möchten Sie denn machen gegen den Fachkräftemangel?
Gegen den Fachkräftemangel? Gut, Fachkräftemangel kann ich nur dahin beheben, dass ich mehr Jugendliche in den Bereichen ausbilde. Und wenn ich mir überlege, wie viele Jugendliche bei mir in den Maßnahmen teilweise drinnen sitzen, die keinen Abschluss haben, muss ich mich natürlich fragen, ist das Schulsystem, was wir im Moment haben, zukunftsfähig? Wir müssten uns halt überlegen, es schafft auch keine Möglichkeiten zu sagen, ich schaffe den Hauptschulabschluss ab und mache nur noch Realschulabschlüsse oder ich lasse keinen mehr sitzen und gehe einfach darüber. Das fördert nicht die Jugendlichen, sondern ich denke, wir müssten darüber nachdenken, welche Fehler sind im Moment in dem Schulsystem und die müssen behoben werden. Und dann können wir auch die Jugendlichen, die dann auf den Ausbildungsmarkt strömen, auch ausbilden. Denn ich habe oft mit Unternehmen zu tun, die sagen, es nützt mir nichts, dass ich jemanden, den Jugendlichen einstelle als Auszubildender, der weder schreiben noch rechnen kann.
Wenn wir gerade bei den Schulen sind, Gemeinschaftsschulen, sind die sinnvoll oder eher nicht?
Also ich halte die Gemeinschaftsschulen für sehr wichtig. Wir selber, also ich bin ja in der DDR aufgewachsen, bin ja auch geboren und habe, ja, das nannte sich damals POS, auch miterlebt. Und ich muss sagen, das hat uns eher geholfen, als das Auseinanderreißen. Immer nach 4 Jahren einmal auseinanderzugehen. Es schafft eine Struktur und es schafft auch ja ein Team in der Klasse und die kann sich auch gegenseitig fördern.
Wie sieht's mit der Inklusion aus? Also Förderschüler mit reinnehmen, sinnvoll oder nicht?
Bin ich ein großer Verfechter für die Inklusion. Ich habe mir Projekte angeguckt, die Inklusion schon in sich haben. Und ich muss sagen, ich bin da sehr erstaunt gewesen. Wenn die Kinder von Anfang an zusammen aufwachsen, ist die Hemmschwelle zwischen den Kindern überhaupt nicht da. Also man geht damit um, das ist einfach so und man sieht es gar nicht mehr. Also die Kinder, die haben danach gesagt, ja, das ist eben der Peter und der ist halt so. Und die haben sich da eben wirklich gegenseitig auch geholfen. Und ich finde das wichtig, dass die Gesellschaft zusammenlebt und sich auch gegenseitig hilft. Denn wenn wir auf der Straße gehen und es kommt jemand, der eine Behinderung hat, möchte ich ehrlich in Frage stellen, wie viel Prozent unserer Bevölkerung dort helfen würde, wenn der hinfällt oder irgendwie wieder aufhilft. Ja, das ist für die Kinder überhaupt kein Problem gewesen. Die sind damit groß geworden. Wenn der hingefallen ist, hat man ihm aufgeholfen und dann war die Sache erledigt.
Sollte denn Bildung Ländersache bleiben oder sollte man das vereinheitlichen bundesweit?
Oh, ein sehr heißes Thema. Ich denke, wir müssen dahin kommen, dass die Abschlüsse vergleichbar sind. Es nützt nichts, wenn wir hier einen Hauptschulabschluss vergeben, der in Bayern überhaupt keine Anerkennung findet. Ich denke, hier müssen wir von den Länderkompetenzen wieder zurückgehen auf Bundeskompetenz. Und ich denke auch, dass die zentrale Vergabe von den Abschlüssen eine wichtige Sache ist. Also ich denke nicht, dass sich das irgendwo durchsetzt, dass eben wirklich Abschlüsse nur in dem eigenen Bundesland anerkannt ist. Das haben wir ja leider teilweise.
Lass uns nochmal zurückkommen zur Arbeitsmarktpolitik. Hartz IV wird ja auch viel diskutiert. Reichen die Regelsätze aus? Sollte das mehr werden? Oder ist es vielleicht schon so viel, dass manch einer gar nicht die Motivation hat, sich einen Job zu suchen?
Gut, das ist nur wieder ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Ich muss dazu sagen, da ich oft mit diesen Menschen, also die Hartz-IV-Empfänger sind, zusammenkomme, muss ich sagen, gibt es zweierlei. Also es gibt Menschen, die wollen unbedingt arbeiten, finden keine Arbeit und sind auf Hartz-IV angewiesen und schämen sich dafür, für diese Hilfe. Und ich muss sagen, die Leute, da tut mir das in der Seele weh, weil ich auch weiß und merke auch, welche Initiativen sie ergreifen, um endlich wieder in den Arbeitsprozess zurückzukommen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Menschen, die sich damit eingerichtet haben. Das muss man auch ehrlich sagen. Das ist natürlich so eine Sache, ja. Aber wie gesagt, der größte Teil, den ich kenne, das sind Leute, die möchten wieder arbeiten und die suchen händeringend Arbeit. Aber wenn sie so in diesen Bereich gekommen sind mit Hartz IV, ist es für die Leute sehr schwer, wieder zurückzukommen in den Arbeitsprozess. Also da gibt es viele Vorbehalte, auch bezüglich der Arbeitgeber, muss ich auch so sagen, die dann sagen, na ja, der ist schon so lange zu Hause, kann der denn überhaupt, steht der frühzeitig auf? Und wenn man den Arbeitgebern dann versucht zu sagen, das hat damit überhaupt nichts zu tun, der Mensch will arbeiten und dann wird er eine Möglichkeit finden, dann auch pünktlich an der Arbeit da zu sein, dann findet man auch oft wieder den Gehör bei dem Arbeitgeber. Und ich muss auch sagen, dass es da viele Arbeitgeber gibt, die dann auch den Leuten wieder eine Chance geben.
Betreuungsgeld wurde ja auch viel diskutiert, ist ja recht umstritten immer noch, obwohl es mittlerweile in Kraft ist. Ist das für Sie nur eine Herdprämie oder ist das sinnvoll?
Also ich halte das generell für eine Herdprämie. Für mich wäre der Ausbau der Kitas an erster Stelle. Wenn man das Geld, was man für die Herdprämie nimmt, ich sage es einfach mal so, und in die Kitas stecken würde, wäre für mich die sinnvollere Angelegenheit, als den Leuten zu suggerieren, ja, bleibt doch zu Hause und betreut eure Kinder zu Hause. Man stellt sehr oft fest, wenn Kinder sehr lange zu Hause waren, alleine, ist die Teamfähigkeit am Anfang doch sehr gering. Und deswegen halte ich schon viel davon, dass die Kinder ihren Rechtsanspruch auch bekommen auf einen Kita-Platz. Also ich sehe da eher die Variante des Staates, sich da rauszuwinden aus diesem, ja, aus diesem Rechtsanspruch. Und denn man kann ja sagen, wir haben ja auch die Möglichkeit, ihr Kind zu Hause zu betreuen. Und ich möchte auch ein Wort dazu sagen, zu der Statistik, die uns da vorgelegt worden ist. Es gibt da so einen schönen Spruch von Churchill, der sagt, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Also mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Okay, das Bildungs- und Teilhabepaket, ist das besser?
Im Ansatz ja. Ich finde, dass die Überlegung dahin sicherlich eine sehr gute war. Das Problem ist die Antragsstellung. Ich habe viele Eltern, die mit diesen ganzen Formularen überfordert sind. Und es ist oft so, dass sie dann auch keine Hilfe finden, die Formulare auszufüllen. Ansonsten finde ich es sehr gut, weil hier nur Projekte bezahlt werden und es wird kein Geld über den Tisch gereicht. Das ist immer wichtig, dass man eben sagt, jawohl, ich fördere zum Beispiel die Fußballschule und so weiter. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es für die Eltern oft schwer, mit diesem Antrag auch zu diesen Vereinen zu gehen, die dorthin zu legen, weil da muss man sich ja outen. Da muss man sagen, hallo, ich bin Hilfeempfänger. Das ist für die Leute oft sehr peinlich. Und das ist eben dieser zweischneidige Schwert. Ja, weiß ich nicht, kann man vielleicht auch besser machen? Ja, wäre vielleicht zu überdenken.
Die Rentenproblematik wird ja auch seit vielen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, diskutiert, Angleichung Ost-West. Beziehungsweise es gibt ja auch immer weniger jüngere Menschen, die für Ältere aufkommen müssen, die für Ältere die Rente zahlen müssen. Wie kommt man aus der Nummer raus?
Ja, da gibt es ja ein ganz klassisches was wir vorschlagen dazu. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich denke, dass die Renten gleich sein sollten zwischen Ost und West. Und ich weiß nicht, auf welcher Begründung man sagt, dass die Ostrente weniger ist als die Westrente. Ich denke, wir bezahlen alle die gleichen Abgaben, wir bezahlen die gleichen Mieten. Ich denke, wir sollten auch die gleichen Renten haben.
Zahlen wir wirklich die gleichen Mieten? Also ja. Nicht mehr in München eine Wohnung?
Ja, gut, das ist irgendwie, aber wenn ich sage, in Berlin und Ostberlin, ehemaligen Ostberlin, bezahlen wir jetzt die gleichen Mieten. Also das ist, ich würde sagen, wenn man das so will, kann man das schon sagen, dass wir in den kleineren Städten sicherlich die gleichen Mieten bezahlen. Und auch für Abwasser und Wasser bezahlen wir teilweise mehr. Man muss natürlich auch sehen, die Menschen in der ehemaligen DDR haben genauso lange gearbeitet wie die Menschen in den alten Bundesländern. Und da sehe ich überhaupt keine Grundlage dafür zu sagen, wir haben dort mehr Rente und hier haben wir weniger Rente. Auf der anderen Seite gab es ja die ersten Angaben, dass die Kaufkraft der Renten enorm nachgelassen haben. Ja, und vielleicht sollte man sich darüber auch mal Gedanken machen, ob die Renten noch ausreichend sind.
Nächstes Thema, Wirtschaft und Tourismus. Die B6N, die haben wir jetzt vor der Haustür sozusagen. Bringt denn eine Heraufstufung was? Was glauben Sie?
Also B6N ist für mich ein ganz heißes Thema. Vor allen Dingen in der Verlängerung nach der A9, wo ich mich eindeutig positioniere und sage, also nach der A9 lieber nicht. Es ist ja jetzt von unserem Kreistag eine neue Richtung vorgeschlagen worden, die ich genauso für sinnlos halte. Die B6N bis zur A9 halte ich für eine gute Sache, weil sie ja doch die Region verbindet. Alles, was danach kommt, würde dazu führen, dass wir eine zusätzliche Straße haben. Die Heraufstufung ist eine Frage der Anzahl an Autos, die über die B6N fahren. Und ich bin gerade heute nach Aschersleben gefahren. Ich muss sagen, es waren nicht sehr viele Autos auf dieser Straße unterwegs. Da fragt man sich natürlich, warum eine Heraufstufung zu einer Autobahn? Wäre für mich nicht nachvollziehbar.
Vielleicht gerade deswegen, damit sie bekannter wird.
Ja, sicherlich. Ich meine, für die Mautgeschichte spielt das ja keine Rolle mehr. Also es ist so, dass die LKWs für die B6N in der Richtung Maut bezahlen müssen. Ob ich das jetzt Bundesautobahn nenne oder ob ich es Bundesstraße lasse, da sehe ich jetzt nicht die Verbindung dazu. Aber wie gesagt, die Verlängerung nach der A9 ist für mich generell in Frage zu stellen. Bis zur A9 ist in Ordnung, aber alles, was danach kommt, sollte man sich halt überlegen, ob das überhaupt sinnvoll wäre.
Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, um die Wirtschaft in Ihrem Wahlkreis anzukurbeln?
Also die Wirtschaft im Wahlkreis ist natürlich eine schöne Sache, ja, weil wir haben ja Solar Valley bei uns und die Solarindustrie ist ja letztendlich ja mehr oder weniger zu Fall gekommen. Und für mich ist halt die erneuerbare Energie, die die Zukunft bringen wird. Und wenn ich erneuerbare Energie weiter fördere, dann kann ich natürlich auch damit Arbeitsplätze schaffen. Und vor allen Dingen im Solar Valley wäre die Möglichkeit, wieder das Ganze zu beleben und dort auch wieder Möglichkeiten zu finden, eben über die erneuerbare Energie auch wieder Arbeitsplätze zu schaffen.
Gerade hier bei uns im ländlichen Raum hat man ja das Problem, dass man doch ziemlich weite Wege in Kauf nehmen muss zum nächsten Facharzt. Und das werden ja auch immer weniger. Ne? Wir haben ja auch so einen Fachärztemangel mittlerweile. Was kann man dagegen machen?
Ja, und ja, wenn Sie da wieder die Statistik angucken, dann wird Ihnen da jeder sagen, also es gibt genügend Ärzte. Landärzte gibt es sehr wenig, das stimmt, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und wenn Sie vor allen Dingen im ländlichen Raum unterwegs sind, dann müssen Sie doch eine ganze Weile fahren, um dann einen Arzt zu finden. Ja, das ist eine Problematik, die die Politik dahingehend ändern kann, indem sie eben sagt, ein Landarzt wird eben anders honoriert als zum Beispiel ein Arzt, der in der Stadt ist, der sich da also keine Gedanken drüber machen kann oder muss, sagen wir mal so. Und dann wäre natürlich die Möglichkeit, über die Krankenkassen dementsprechende Förderungen für diese Landärzte zu geben. Ich weiß, dass es auch Orte gibt, die im ländlichen Bereich sind, die direkt für die Ärzte Häuser zur Verfügung stellen und so weiter und versuchen dann, diese Ärzte dort hinzubekommen. Ja, es ist ein Problem und ich denke, dass das in der nächsten Zeit auf alle Fälle anzugreifen ist.
Ingo Götze ist Direktkandidat für die Grünen im Wahlkreis Anhalt bei der Bundestagswahl am 22. September. Wir reden gleich weiter über seine Ziele und Absichten. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück im Wahlspezial bei Radio HBW. Ingo Götze ist zu Gast. Er kandidiert für die Grünen im Wahlkreis Anhalt. Wir kommen zur Umweltpolitik. Schönes grünes Thema.
Oh ja, Umweltpolitik.
Das Hochwasser, das hat ja auch Ihren Wahlkreis getroffen, ganz hart im Juni. Was sollte da in den nächsten Jahren passieren? Was muss da unbedingt passieren aus Ihrer Sicht?
Also ich muss sagen, ich stand im Hochwasser bis zum Bauchnabel. Also ich habe da auch von da, auch einen Deich mit abgedichtet, war da also auch vor Ort, auch wenn wir nicht betroffen waren und haben dort kräftig mitgeholfen. Ich muss sagen, dass die Hochwasserpolitik zu überdenken ist. Wir haben ja bei uns verschiedene Experten, die sich auch dazu geäußert haben. Es nützt nichts, wenn wir immer höhere Dämme bauen. Wie wollen wir denn 9 Meter hohe Dämme bauen, ja? Oder noch höhere Dämme bauen? Irgendwann müssen wir höhere Brücken bauen. Wir schaffen uns selber das Problem. Ich denke, dass ein Umdenken stattfinden muss. Wir müssen dem Wasser wieder Raum geben, damit sich das Wasser ausbreiten kann. Wir haben ja das Brezziner Wehr, das ist ja im Prinzip nichts anderes, was gezogen wird, um das Wasser in die Breite zu lassen, damit wir hier bestimmte Spitzen herauszunehmen. Das muss wieder passieren, vor allen Dingen im Bereich Mulde, damit wir dort wieder Platz schaffen, Polder schaffen, solche Hochwasserspitzen rauszunehmen.
Ja, bloß dann sagt der Landwirt, hier hat's mein Feld überschwemmt, die Ernte ist hin, was macht man da?
Also ich kann nur sagen, dass die Rechnung müsste man andersrum machen. Was kostet uns ein Hochwasser? Was kostet uns dieses Hochwasser? Wie viele Milliarden kostet uns dieses Hochwasser? Und was würde uns kosten, diesen Landwirt zu entschädigen für die Zeit, die ihm das dort entstanden ist?
Gut, Sie möchten also die Landwirte entschädigen?
Ja, das würde ich auf alle Fälle tun. Ich würde natürlich auch darüber nachdenken, durch Deichrückbau ist natürlich klar, es betrifft immer den einzelnen Landwirt. Natürlich muss derjenige dann auch für die Ausfälle entschädigt werden. Also ich denke nicht, dass jemand sein Land hergeben wird, ohne dass ihm da irgendwas angeboten wird. Aber die Volkswirtschaft sollte sich halt überlegen, was ist für die Volkswirtschaft günstiger? Einmal dieses Hochwasser mit Milliarden zu rekonstruieren, also das alles wieder zurückzubauen oder wieder herzustellen, was da zerstört worden ist, oder günstiger ist, den Bauern zu entschädigen.
Tun wir denn genug für den Klimawandel bzw. dagegen?
Oh, nein, ich denke nicht, dass wir genügend dazu essen. Ich frage jetzt einfach mal frech zurück. Herr Marx, wie oft essen Sie Fleisch in der Woche? Gut. Zu dem Thema kann man dann nur sagen, die Massentierhaltung ist ein großes Thema und ich denke mal, das ist auch, hängt auch mit unserem Klimawandel zusammen. Wir haben jetzt, es gibt natürlich Kritiker, die sagen, ja, ihr spinnt, es erwärmt sich nichts. Dann sollte man sich mal angucken, wie die Pole abschmelzen, mit welcher affenartigen Geschwindigkeit. Dann kann man sich daran doch orientieren und sagen, ja, aber wir machen noch nicht genug dafür, um die Frage zu beantworten. Wir tun noch nicht genug. Ich denke, dass der Weg eingeschlagen ist, um dort etwas zu tun, aber wir sind noch nicht in der Geschwindigkeit, die wir brauchen, um das Klimaziel zu schaffen.
Was können wir denn noch machen?
Also ein großes Ziel wäre zum Beispiel der Ausbau der Elektroautos. Das ist so ein Thema, wo ich sage, da wird im Moment überhaupt nichts dran getan. Es gibt einige Hersteller, die stellen schon Elektroautos her, sind wahnsinnig teuer, ja, haben noch nicht die Leistung, die man sich vorstellt als Autofahrer. Ich denke mal, wir sollten daran arbeiten, dass wir zum Beispiel die Autos auf Elektro umstellen. Dann würden wir viele, viele, viele Abgase uns ersparen und wir könnten natürlich da auch ein bisschen was tun in der Richtung.
Energiewende.
Oh, ein heißes Thema. Ja, Energiewende. Energiewende steht für mich für erneuerbare Energien. Ich habe da auch verschiedene Diskussionen durch zum Thema Atom und Fracking und was weiß ich nicht alles. Das sind alles Maßnahmen, die ein kleines Restrisiko haben. Ja, und wenn man sich anguckt, was uns diese Atomkraftwerke dann für ein kleines Restrisiko öffnen können, wenn sie dann doch mal das Restrisiko zeigen und das Fracking natürlich auch mit Restrisiko, dann kann ich nur sagen, wir haben erneuerbare Energien und die haben kein Restrisiko.
Also Atomstrom muss weg, sagen Sie.
Ja, auf alle Fälle. Also der Atomstrom ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, die Technologie schafft es nicht, das Restrisiko so einzudämmen, dass wir sagen, wir haben kein Restrisiko. Und Fukushima hat gezeigt, ich würde sagen, die Japaner sind in der Technik sicherlich sehr, sehr weit, bauen da auch sehr, sehr gute Atomkraftwerke, aber diese Technologie lässt sich halt nicht hundertprozentig beherrschen.
Wenn sich aber die Nachfrage nicht decken lässt, dann kaufen wir ja Atomstrom aus dem Ausland an.
Das ist genau so. Das ist sicherlich das Problem. Wir müssen daran arbeiten, die erneuerbaren Energien grundlastfähig zu machen. Das heißt also auch Gelder auszugeben für Forschung, dass wir diesen Netzausbau und diesen Speicherausbau voranbringen. Und dann können wir diese erneuerbaren Energien auch grundlastfähig machen und dann brauchen wir keinen Strom aus dem Ausland einkaufen.
In Halle und Magdeburg gibt es ja Umweltzonen seit einiger Zeit. Finden Sie die sinnvoll oder ist das Geldschneiderei?
Also Umweltzone, ja, da müsste man sich die Statistik angucken. Hat sich die Luft wirklich verbessert oder hat sie sich nicht verbessert? Ich persönlich finde das gut mit der Umweltzone, weil es doch dazu führt, dass bestimmte Dieselkraftfahrzeuge dort nicht mehr in diese Zone reinkommen, die natürlich ohne Partikelfilter eine ganze Menge dort auch verströmen. Und ob das sich jetzt auf lange Sicht die Luft verbessert ist, das müsste man jetzt erforschen. Also man müsste jetzt da nachfragen im Bundesumweltamt, hat sich da die Luft verändert? Das kann ich im Moment nicht sagen.
Es gab ja zum Beispiel den Fall hier in Aschersleben. Hier haben wir keine Umweltzone. Die Werte waren durchaus vergleichbar mit Halle und Magdeburg. Obwohl es da Umweltzonen gibt, war die Belastung auch bei denen so hoch, weil, keine Ahnung, vielleicht Saharasand hier reingeweht wurde. Also haben wir da gar nicht so wirklich Einfluss drauf, oder?
Doch, wir haben Einfluss drauf. Ich denke, dass die Umweltzonen schon ihre Berechtigung haben, denn die Fahrzeuge, die ohne Partikelfilter, zum Beispiel jetzt einfach nochmal auf Diesel zurückkommen, natürlich an uns vorbeifahren, das merken wir ja nicht. Die Partikel sind so klein, die setzen sich überall rein. Und ich denke schon, wenn wir diese Fahrzeuge, die dort für diese Umweltbelastung zuständig sind, aus diesem Bereich verbannen, dann haben wir auch eine Qualitätsveränderung oder eine Verbesserung für die Leute, die dort wohnen.
Was halten Sie denn von der Liberalisierung des Wassermarktes und des Strommarktes?
Also die Liberalisierung des Wassermarktes, muss ich sagen, gibt es von den Grünen eindeutiges Nein dafür. Der Wassermarkt muss in öffentlicher Hand bleiben. Ich weiß nicht, ob Sie das Beispiel von Paris kennen. Paris hat vor vielen Jahren den Wassermarkt in Paris selber privatisiert. Endeffekt war, dass die Wasserversorgung immer schlechter geworden ist, dass die Versorgung einzelner Stadtteile, die sich eben nicht gerechnet haben für dieses Unternehmen, natürlich nach und nach auch in ihrer Qualität sehr stark nachgelassen hat, sodass Paris irgendwann überlegt hat, wieder Teile dieses Wassermarktes zurückzukaufen. Und ich halte davon überhaupt nichts. Also Wasser muss einfach frei von Privatisierung bleiben.
Wie sieht es beim Strom aus?
Der Strom, also ich finde sehr gut, dass wir die Möglichkeit haben, verschiedene Stromanbieter zu nehmen. Jeder hat es also jetzt in der Hand, welchen Preis er bezahlt. Leider muss ich auch sagen, immer wenn ich den Test mache, mache ich den jetzt auch mal mit Ihnen, Herr Marx, was bezahlen Sie für die Kilowattstunde?
Jetzt haben Sie mich erwischt, das weiß ich aus dem Kopf nicht.
Ja, da bekomme ich dann immer die Antwort, wir bezahlen 30 Euro im Monat. Ich sage, das ist aber Ihr Abschlag. Und da muss man natürlich darüber nachdenken, was bezahle ich für die Kilowattstunde? Dann kann ich mich ins Internet setzen oder ich kann mich an verschiedene Makler wenden und kann gucken, dass ich selber dort auch Einfluss nehme. Und im Übrigen kann ich da auch Einfluss nehmen, was ich für Strom kaufe. Und wenn die Menschen endlich sehen, dass erneuerbare Energie nicht teuer sein muss oder teurer sein muss als das, was sie im Moment verbrauchen, dann würde vielleicht auch ein Umdenken entstehen.
Also ich habe das ein bisschen teurer in Erinnerung.
Nein, kann ich nicht so sagen. Also ich darf jetzt hier keine Werbung machen, das möchte ich auch nicht. Also es gibt ein Unternehmen in Hamburg, was erneuerbare Energie auf dem Markt anbietet, zu einem sehr, sehr guten Preis. Also ich kann das nicht anders sagen, ich hatte vorher einen höheren Preis.
Demografischer Wandel, das ist die nächste Überschrift. Ist denn der ländliche Raum zu halten oder müssen wir uns vielleicht von ein paar kleineren Ortschaften in den nächsten 20, 30 Jahren verabschieden?
Also der demografische Wandel, ja, es ist so, dass natürlich eine Ballung in den Städten kommen wird. Man sieht es ja. Ich denke nicht, dass wir hier irgendwelche Städte abschreiben müssen, die dann nicht mehr bewohnt werden. Ich denke, also so weit werden wir nicht gehen. Aber ich denke schon, dass der demografische Wandel dazu führt, dass wir natürlich nicht mehr so viele Kinder hier haben, die wir uns wünschen würden. Und dass wir dann natürlich auch, wenn man sich die Städte anguckt, die Kritik der Jugendlichen bekommt, dass wir nur noch Altenheime in den Städten haben. Das ist, ja, also es ist erschreckend, wie viele Altenheime und Pflegeheime aus dem Boden gestampft werden. Und es ist erschreckend zu sehen, wie viele Jugendtreffs auf der anderen Seite entstehen, nämlich keine. Und das ist tut manchmal sehr weh. Wir vertreiben uns letztendlich die Jugendlichen aus unserem Bundesland selbst, indem wir ihnen eben keine Möglichkeit geben, ja auch ihre Freizeit hier zu genießen.
Und wie kriegen wir die Leute dazu, dass mehr Kinder produziert werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Das hängt ja natürlich an jedem selber, wie viele Kinder er hat. Man kann das auch nicht vorschreiben. Aber ich denke mir, wenn man Kind nicht als Kostenfaktor sieht, sondern eben als Steigerung der Lebensqualität, dann können wir da auch wieder zurückkommen. Es ist halt so, wenn Sie heutzutage arbeiten gehen, dann müssen Sie sich erst einen Stand in Ihrer Firma erarbeiten. Und dadurch haben wir eben viele Frauen, die dann eben erst sehr spät Kinder bekommen, was ich letztendlich nicht so gut finde. Ja, es wäre besser, wenn Beruf und Familie sich besser vereinbaren lassen würden hier und dann eben auch die Möglichkeit geben würde, zum Beispiel effektiver wieder in den Beruf zurückzukehren. Es gibt einige gute Projekte in Sachsen-Anhalt für erziehende Eltern, wieder zurück in den Beruf zu kommen oder gar nicht erst den Kontakt zum Beruf zu verlieren.
Wie sehen die aus?
Ja, man schafft eben eine Möglichkeit, dass eben der Kontakt zur Firma überhaupt nicht abreißt in der Zeit, man trotzdem weiter Kontakt hat und auch weiterhin in dem Geschehen des Unternehmens verbleibt. Das wird gefördert durch diese Projekte. Gibt es, wie gesagt, einige ganz gute hier, die ich auch sehr unterstütze.
Brauchen wir ein Bundesland Mitteldeutschland? Sollte man Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammenlegen oder bringt das aus Ihrer Sicht nichts?
Sagen wir mal so, für die Verwaltungsstruktur wäre es ein Wahnsinn, das alles in Bahnen zu leiten. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Kostenersparnis. Es ist so ein zweischneidiges Schwert, wo ich persönlich meine, sollte man langfristig drüber nachdenken, ob das nicht eine Konzentration auch der Wirtschaftskraft, entstehen würde.
Politikverdrossenheit ist mein nächster Stichpunkt.
Ein super Thema, ja. Genau. Also mit den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, frage ich immer, wenn sie anfangen, über Politik zu meckern, warst du wählen? Und dann kriege ich immer die Antwort, nein. Und dann habe ich gesagt, man kann nur über die Politik meckern, wenn man selber wählen war. Ist mein Motto dazu. Es ist stark mit der Politikverdrossenheit. Ich denke aber auch, dass die Politik da teilweise auch selbst dran schuld ist.
Viele sagen ja, warum soll ich da hingehen? Ändert sich ja eh nichts. Die machen ja eh, was sie wollen. Machen Sie das wirklich?
Nein, also ich kann es nicht so sagen. Es kommt ja immer darauf an, wen ich gewählt habe. Das muss ich auch so sagen. Wir sind nur die Mitmachpartei. Das ist einfach so bei den Grünen. Da hat jedes Mitglied auch Einfluss darauf, wer die Spitzenkandidaten sind und was das Wahlprogramm betrifft. Und ich denke, dass wir da eigentlich Spitzenreiter sind in diesem Bereich, dass eben nicht einige wenige entscheiden, was zur Wahl steht und was in das Programm reinkommt, sondern alle. Und das ist, ich denke, ein Novum. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, die Politikverdrossenheit kommt halt daher, dass wenn man die Zeitung aufschlägt, dann sieht man den und der hat sich die Taschen vollgeschlagen und der. Und letztendlich, was wird unternommen? Die Menschen werden zwar immer auf diese Aufreißer hingewiesen, aber was dann letztendlich rauskommt, da schweigen dann meistens die Medien und das ist ja dann nicht mehr interessant. Es war ja nur dieser Aufmacher wichtig, dass da wieder jemand sich die Taschen vollgeschlagen hat, dass man da auch drauf reagiert und dass es da Ausschüsse gibt und dass es da auch Leute gibt, die da sehr aktiv dagegen arbeiten. Das fällt meistens hinten runter. Ich kann nur so viel sagen, Politikverdrossenheit kann ich teilweise verstehen, dass die Jugendlichen das Gefühl haben, dass die, ich sag's mal böse, dass die Alten über sie entscheiden. Und da kann ich nur sagen, liebe Jugendliche, nehmt das Ganze selber in die Hand und macht was selber da draus. Also ihr habt die Möglichkeit, in diesem Land auch selber was in die Hand zu nehmen. Dann macht's auch.
Wenn man jetzt nicht unbedingt Mitglied der Grünen ist, aber trotzdem mitbestimmen möchte, was machen Sie da anders? Wie binden Sie die Leute stärker ein?
Also wir haben grundsätzlich so eine Art Stammtisch. Da kann jeder hinkommen, kann mit uns diskutieren. Wir setzen uns auch einfach mal im Park und versuchen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Wir versuchen, diese Schwellenangst nach dem Motto, ich muss jetzt da ins Büro gehen, versuchen wir abzubauen und versuchen halt mit den Leuten direkt in Kontakt zu gehen. Also wir versuchen schon, auf der Straße mit denen zu sprechen. Also ist so mein Motto, während eines Abendspazierganges kann ich auch viel mehr mit Leuten über Politik diskutieren, als dass ich das jetzt vom Podium aus mache. Das ist also nicht mein Ding. Also vom Podium aus die Leute agitieren, halte ich für völlig daneben. Bringt letztendlich auch nichts, weil die Leute alle ihre eigene Meinung haben. Und solange sie nicht in einem Dialog ihre Meinung sagen können, können sie auch nicht auf diese Meinung reagieren.
Was halten Sie denn von einer Vereinfachung von Volksentscheiden und Bürgerbegehren zum Beispiel?
Finde ich ganz große Klasse. Finde ich wirklich ganz große Klasse. Ich finde, wir müssen dazu hinkommen, dass die Bevölkerung wieder mehr mitentscheiden darf. Also es ist so, dass ja auch mal die Politikverdrossenheit dahin geht, dass sagt, ja, wir wählen da jemanden, der geht dann in den Bundestag und der soll dann für uns da entscheiden. Aber wir haben gar keine Möglichkeit, darauf zu reagieren, was dort entschieden wird. Und da müssen wir wieder weg. Also es muss wieder mehr auf das Volk gehört werden. Wie gesagt, Goethe hat es ja so schön gesagt, man muss dem Volke aufs Maul schauen. Ist jetzt ein Zitat gewesen. Und da denke ich, da müssen wir wieder hin. Das Volk muss darüber auch entscheiden können und sagen können, nein, das möchte ich nicht oder ja, das möchte ich.
Gut, jetzt machen wir Folgendes. Ich nenne Ihnen ein paar Halbsätze und Sie vervollständigen die bitte.
Oh.
Ganz spontan. Ich stehe früher auf, weil?
Weil ich früh zur Arbeit muss.
Ich wohne in meinem Wahlkreis, weil?
Weil ich denke, dass man nur Politik für seinen Wahlkreis machen kann, wenn man auch da drinnen wohnt.
Ich bin für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, weil?
Weil ich denke, dass viel zu viel gerast wird und dadurch viele Unfälle passieren.
Ich bin ein Familienmensch, weil?
Weil ich denke, die Familie ist so ein bisschen der Rückzugsort und man kann sich besser austauschen. Man braucht manchmal auch ein Feedback von jemandem, der nicht in der Materie steht.
Ich bin für die Homo-Ehe, weil?
Weil ich denke, dass es jedem frei ist, zu leben, wie er leben möchte. Und ich denke auch, dass wir hier nicht nur Pflichten, sondern auch alle Rechte auf alle Möglichkeiten der Paarbildung übertragen sollten. Wie gesagt, jeder kann so leben, wie er möchte. Wir sind ein freies Land und jeder soll das so machen, wie er das möchte.
Ich bin für mehr Basisdemokratie, weil?
Weil ich denke, dass oft die Strukturen so ist, dass diejenigen, die dann im Vorstand sitzen, oft wenig wissen, was die Leute unten denken. Und ich denke, dass Basisdemokratie eine ganz wichtige Sache ist, da nur so auch das umgesetzt wird, was die breite Masse möchte.
Ich habe zuletzt herzhaft gelacht als?
Also herzhaft gelacht habe ich über einen Witz, aber herzhaft gelacht habe ich in letzter Zeit beim Autofahren, wenn mich Leute versucht haben zu überholen.
Okay, ist der Witz jugendfrei?
Ja, nein, lieber nicht.
Ich würde mich am 22. September wählen, weil?
Weil ich denke, dass Politik der Vernunft eine wichtige Sache ist. Und ich denke ganz einfach, dass die Lebenserfahrung und die Arbeitserfahrung eine wichtige Sache sind, um über bestimmte Punkte zu entscheiden.
Zum Schluss noch die Frage nach Ihrer Herzensangelegenheit. Wofür wollen Sie sich unbedingt stark machen? Was muss in den nächsten 4 Jahren unbedingt passieren?
Also wofür ich mich extrem stark mache, ist natürlich für den Bereich Bildung, für den ich natürlich auch in der Landesfachgruppe sitze, dass wir hier bessere Möglichkeiten für unsere Jugendlichen schaffen und natürlich damit den Fachkräftemangel auch irgendwie bekämpfen können.
Welche Möglichkeiten schweben Ihnen da vor?
Also ich denke, man muss mit allen Ländern in den Kontakt kommen und endlich vergleichbare Abschlüsse schaffen für die Schüler, dass ihnen auch die Freiheit besteht, in anderen Bundesländern eine Ausbildung zu machen oder umgedreht dann in den Bundesländern, wo offene Lehrstellen sind, dann auch diese Lehrstellen zu besetzen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Grün ist die Hoffnung, vielleicht mögen Sie andere Farben lieber, das müssen Sie selbst entscheiden. Ingo Götze steht jedenfalls zur Wahl als Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis Anhalt. Mein Name ist Matthias Marx und ich hoffe, Sie gehen wählen. Am 22. September ist Bundestagswahl und auch Ihre Stimme zählt.